Hallihallo, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich freue mich ganz herzlich, dass du auch heute wieder da bist bei meinem Online-Kongress Neuropathische Veränderungen, was nun, was tun. Heute in diesem Interview begrüße ich ganz herzlich die Fachärztin für Neurologie und psychosomatische Grundversorgung, Frau Dr. Schlemilch-Paschen. Grüß Gott, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit zu diesem Interview. Vielen Dank.
Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Schön, dass Sie alle da sind. Und dann schauen wir mal, was Frau Adami für Fragen hat.
Ja, die neuropathische Veränderungen verbergen ja viele Krankheiten. Das heißt also, wir beziehen uns jetzt insbesondere auf die MS, auf die multiple Sklerose. Und Sie arbeiten im Schwerpunktzentrum der DMSG, das heißt der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft. Ist das ein Zentrum für ein besonderes Schweregrad der MS-Patienten oder hat da jeder MS-Patient Zugang?
Nein, da hat jeder MS-Patient Zugang. Also diese Zertifizierung der Deutschen MS-Gesellschaft ist vor allen Dingen auf die Größe ausgerichtet. Also man muss eine bestimmte Zahl Patienten versorgen, um dieses Zertifikat zu bekommen und gewisse Strukturen vorhalten. Das heißt, wir machen alle Therapien ambulant, zum Beispiel auch die Cortisoninfusionen bei der MS. Man muss die Versorgung der MS-Patienten gewährleisten, was bei uns in der Praxis zum Beispiel dadurch ist, dass wir keine Praxisferien machen. Also wir haben nie die Praxis am Stück zu, höchstens mal an einem Feiertag, aber es gibt keine Praxisferien. Wir machen die Diagnostik komplett, also auch die Nervenwasseruntersuchung, was viele Praxen nicht machen. Das sind eben diese Voraussetzungen, da gibt es so einen Katalog. Und dann unterscheidet die DMSG je nach Größe der Zentren zwischen einer Schwerpunktpraxis, einem Schwerpunktzentrum oder einem Krankenhaus.
Das heißt also, wenn jetzt ich noch im Anfangsstadium der MS bin, dann könnte ich gut und gerne zu Ihnen in das Zentrum kommen und Sie könnten mich dann beraten.
Genau, genau wie wenn Sie schon eine Patientin sind, die viel Erfahrung mit ihrer Erkrankung hat und jetzt eine Umstellung bei der Therapie braucht oder eine besondere Therapie braucht. Da decken wir das ganze Spektrum ab, genau. Ah. Dadurch, dass wir eine große Praxis sind, also wir sind mittlerweile 5 Kollegen und Kolleginnen, können wir das eben auch gewährleisten, auch wenn jemand mal nicht da ist, dass die Patienten immer versorgt sind.
Das ist ja dann ganz schön umfassend, würde ich mal sagen. Ne? Wenn Sie auch sagen, Sie haben fast jeden Tag auf und
das heißt, genau, am Wochenende natürlich nicht, da ist das wie bei uns auch, dass das über den ärztlichen Bereitschaftsdienst abgedeckt wird, aber eben keine Praxisferien, keine Schließzeiten am Stück. Mhm.
Ich sagte am Anfang schon, Sie sind Fachärztin für Neurologie mit psychosomatischer Grundversorgung. Und was bedeutet denn das jetzt für den Patienten, wenn er zu Ihnen kommt?
Genau, also wir haben in der Praxis quasi das ganze Spektrum der Neurologie und Psychiatrie. Also wir haben 3 Kolleginnen, die wie ich Neurologinnen sind. Dann haben wir eine Kollegin, die ist Psychiaterin und Neurologin und einen Kollegen, der auch Psychiater und Neurologe ist. Die beiden decken auch noch die Psychotherapie mit ab. Und die Helferinnen selektieren so ein bisschen vor, schauen, ist es eher ein psychiatrisches Krankheitsbild, dann wird bevorzugt ein Termin bei den psychiatrischen Kollegen vergeben oder ist es ein neurologischer Patient, dann kommt er zu einer von uns. Wenn es ein MS-Patient ist, dann kommt er schwerpunktmäßig zu mir. Aber wir haben auch innerhalb der Praxis eben immer die Möglichkeit, wenn sich dann rauskristallisiert, hinter dem Schwindel oder hinter dem Kopfschmerz, was erstmal rein neurologisch klingt, steckt dann doch ein psychiatrisches Krankheitsbild, dann können wir auch innerhalb der Praxis den Patienten eben anbieten, zum Beispiel von Kollegen dann noch kompetenter weiter behandelt zu werden.
Also mir fällt jetzt gleich wieder das Wort Schwindel auf, weil das doch ein Zeichen ist, ein ich weiß gar nicht, wie sagt man da, ein Verhalten.
Symptom. Schwindel ist erstmal ein Symptom, ja, und sehr komplex, weil Schwindel nicht gleich Schwindel ist. Und der Schwindel kann eben von einer rein psychosomatischen Störung bis hin zu einem tatsächlich manifesten neurologischen Problem, also einer schweren neurologischen Erkrankung, alles stecken. Und die Kunst besteht dann drin, das so ein bisschen zu differenzieren.
Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Es ist eine wahre Kunst, hinter den Schwindel zu kommen und sich dann auch noch davon zu lösen. Das ist ja schon gigantisch.
Ja, das kommt ja immer dazu, ist ja bei vielen Störungen so. Das eine ist das Symptom und die mögliche Erkrankung, die dahinter steckt. Und das andere ist dann, was macht man daraus? Was kann man dem Patienten anbieten? Ne?
Genau. Und Sie sind ja für die MS zuständig. Ja, MS, Multiple Sklerose, und was ist denn das jetzt genau eigentlich? Wie beginnt das und wie setzt sich das fort?
Genau, Sie hatten ja am Anfang schon den Titel Ihres Kongresses erwähnt, die neuropathischen Veränderungen. Neuropathie heißt erstmal nichts anderes als eine Erkrankung der Nerven. Und ganz grob kann man sagen, in der Neurologie unterscheiden wir zwei Bereiche, nämlich das zentrale Nervensystem, also Gehirn und Rückenmark, und das periphere Nervensystem. Ja, das ist der Karpaltunnel zum Beispiel, wenn der irgendwie eingeengt ist. Oder wenn ein Patient mit Diabetes brennende Füße hat, das sind dann die peripheren Nerven. Und die Multiple Sklerose ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, also betrifft Gehirn und Rückenmark, ist eine entzündliche Erkrankung, aber nicht durch Viren oder Bakterien, was man sonst unter einer Entzündung versteht, sondern eine sogenannte Autoimmunerkrankung. Autoimmunerkrankung bedeutet, dass eben das Immunsystem diese entzündlichen Veränderungen hervorruft, ja. Und im Falle der Autoimmunerkrankung geht man davon aus, dass das Immunsystem eben eine Fehlreaktion zeigt, sprich körpereigene Substanzen eingreift. Eigentlich ist das Immunsystem ja dazu da, uns zu schützen vor Feinden von außen, Viren, Bakterien, Pilzen. Und in dem Falle greift eben das Immunsystem körpereigene Substanzen an. Es gibt viele Autoimmunerkrankungen, das ist bei uns was sehr Häufiges. Dazu gehört die Multiple Sklerose, dazu gehört Rheuma, die Schuppenflechte ist eine entzündliche Erkrankung, Morbus Crohn ist eine Autoimmunerkrankung des Darmes. Und wo genau die Ursachen darin liegen, dass das Immunsystem so reagiert, wie es reagiert, nämlich falsch, da ist eben vieles noch unklar.
Das heißt, es könnte also auch zum Beispiel sein, dass der Mensch in einer bestimmten Lebenssituation ist, in der er sich gar nicht wohlfühlt, und dann entsteht eben diese Krankheit.
Genau. Ja, also solche Situationen spielen eine ganz große Rolle. Es ist aber eben vieles nicht gesichert. Also man beobachtet ja schon, dass es bestimmte Lebensphasen sind, in denen die Multiple Sklerose auftritt. Also es sind junge Menschen, es sind aktive Menschen, wo das Haupterkrankungsalter liegt. Ja. Es ist oft nach einer Belastung, das kann ein körperlicher Stress sein, wie zum Beispiel eine Entbindung. Also wir haben auch Frauen nach der ersten Entbindung, die den ersten Entzündungsschub bekommen. Ja, das kann aber auch eine psychische Belastung sein. Und das nimmt ja mittlerweile doch einen breiten Raum ein, auch so ein bisschen in der Presse, dass man weiß, dass Immunsystem, Körper und Psyche eben sehr eng zusammenhängen. Ja. Da gibt es auch viele Neuerungen. Man achtet da mehr drauf, ob das jetzt der Darm ist, den man so ein bisschen im Fokus hat und sagt, okay, gesunde Ernährung, gesunder Darm, gesundes Immunsystem scheint da positive Einflüsse zu haben. Oder ob das die Psyche ist. Wenn ich eine Erkältung habe, fühle ich mich auch psychisch angeschlagen. Und umgekehrt, wenn ich psychisch angeschlagen bin, wenn ich gestresst bin, bin ich anfälliger für Erkältung. Also den Zusammenhang kennt eigentlich jeder. Und so ist es natürlich mit diesen Erkrankungen dann auch.
Es gibt ja auch sehr viele Menschen, die zwischen 20 und 40, wo die Krankheit ausbricht, und welche Ursachen können denn dahinter liegen, dass es gerade in diesem Bereich ist?
In diesem Leben? Das weiß man nicht so ganz genau, ja. Also es gibt diese Beobachtung eben, dass es diesen Erkrankungsgipfel gibt zwischen 20. und 40. Lebensjahr. Es gibt auch Kinder, die Multiple Sklerose bekommen. Es gibt auch Menschen jenseits der 50, bei denen die erste Diagnose gestellt wird. Aber die große Zahl der Patienten ist eben in dieser Altersgruppe. Und was sicherlich eine große Rolle spielt, ist einfach die Veränderung, die das Immunsystem im Laufe des Lebens durchmacht. Also auch unser Immunsystem ist nicht vom ersten Lebenstag bis zum letzten Lebenstag gleich, sondern durchläuft auch eine Entwicklung. Und das ist sicherlich so, wie der Mensch in dieser Lebensphase am aktivsten ist, am produktivsten ist, am meisten los ist bei den meisten Menschen. So ist es im Immunsystem auch. Und das Immunsystem altert auch. Also es gibt auch eine Immunoseneszenz, also eine Alterung des Immunsystems. Und da ist das Immunsystem weniger flexibel, weniger aktiv. Ja. Und da geht man, solche Prozesse da eine Rolle spielen.
Das heißt also, man kann vielleicht zu sagen, dass eben zwischen 20 und 40 ganz viel Wandel im Leben stattfindet. Man heiratet, man bekommt Kinder oder man ist mit dem Studium fertig und fängt dann mit dem Beruf an. Und
wechselt vielleicht nochmal, genau.
Genau, ja. Und das muss dann natürlich der Körper verkraften. Und wenn er es nicht verkraftet, sucht er sich einen Ausweg.
Vielleicht. Ist das eine mögliche Hypothese, ja.
Ja, genau, vielleicht, ja. Ja, welche Möglichkeiten zur Heilung gibt es denn da?
Eine Heilung der multiplen Sklerose kennen wir nicht. Ja. Oh. Im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte muss man mittlerweile sagen, die multiple Sklerose ist ja keine neue Erkrankung und sie ist aufgrund der Tatsache, dass es eben viele Betroffene gibt, ja, und aufgrund der Tatsache, dass es Menschen sind, die in einem eben entsprechend aktiven und produktiven Lebensalter sind, ist es natürlich auch eine Erkrankung, die durchaus im Fokus der Gesundheitspolitik ist, der Politik ist, der Wirtschaft ist. Es ist eine volkswirtschaftlich interessante Erkrankung. Mhm. Wenn junge Menschen mit 20 aufhören müssen zu arbeiten, sind sie volkswirtschaftlich nicht nützlich. Also ist es eine interessante Erkrankung. Sprich, da ist viel geforscht worden, da sind viele Ressourcen bereitgestellt worden. MS-Patienten sind eigentlich ganz gut versorgt bei uns, im Vergleich vielleicht auch zu anderen Erkrankungen. Es gibt viele Informationen und trotzdem ist es bis heute nicht gelungen, eine wirkliche Heilung zu finden. Aber wir haben ein ganzes Spektrum mittlerweile von Medikamenten, mit denen wir den Erkrankungsverlauf positiv beeinflussen können. Und da ist in den letzten Jahren auch unheimlich viel passiert. Es sind viele neue Medikamente zur Verfügung gestellt worden, sodass man da auch die Möglichkeit hat, recht individuell zu gucken, was passt denn zu dem Patienten am besten. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, hat man immer noch eine andere Option. Also da hat sich in den letzten 10 Jahren sehr, sehr viel bewegt.
Das heißt also jetzt, wenn ich frischer Patient bin, dann kann es durchaus von vornherein feststehen, dass ich aus dem Berufsleben austreten muss.
Nee, wir können nicht voraussagen, wie der Verlauf ist. Ja, das ist individuell sehr unterschiedlich. Also es ist immer ein Unterschied, ob ich die große Statistik angucke. Da kann ich sagen, MS-Patienten erkranken in dem und dem Alter. MS-Patienten haben im Schnitt unbehandelt 1,7 Erkrankungsschübe pro Jahr. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Und wenn ich mir den natürlichen Verlauf der MS unbehandelt anschaue, dann ist es im Durchschnitt so, dass nach 10, 15 Jahren der Verlauf eher chronisch wird, dass dann Behinderung auftritt. Das ist die große Statistik. Aber wie das dann im Einzelfall aussieht, das weiß man eben nicht. Das heißt, da kriegt man auch für den einzelnen Patienten erst ein Gefühl im Laufe der Behandlung. Ja. Es gibt Parameter, die dann so ein bisschen eine Hilfestellung geben, also wie viel Herde, sprich entzündliche Veränderung hat jemand in der Kernspintomographie zum Beispiel oder wie viel Schübe hat ein Patient, bis er zum Arzt kommt, ist das was sehr Häufiges oder hat er vor 10 Jahren mal was gehabt und hat jetzt wieder was. Das sind dann so kleine Hinweise darauf, wie es vielleicht sein könnte. Aber die Betreuung der MS-Patienten ist immer eine sehr langfristige.
Das heißt, man ist also ziemlich dann damit verbunden, so wie eigentlich bei den anderen neuropathischen Veränderungen auch, die Krankheiten, die ich jetzt in diesem Online-Kongress bespreche, also Schlaganfall, Parkinson und Demenz, ist ja ähnlich. Das ist immer.
Es sind chronische Erkrankungen, die nicht einfach wieder verschwinden, sondern die einen das Leben lang begleiten, worauf man sich dann einstellen muss als Patient.
Ja. Genau, ja. Ja, es sind ja etwa 250.000 Menschen in Deutschland, die MS haben. Und für die Betroffenen und auch für die Interessenten ist es vielleicht auch ganz interessant. Es gibt ja jedes Jahr im Mai diesen Welt-MS-Tag. Und was wird denn an solch einem Tag angeboten? Also dieses Jahr wird er vielleicht noch mal ein bisschen anders ausgefallen sein, wie normalerweise in den vergangenen Jahren. Aber Was darf denn der Patient?
Genau, also der Welt-MS-Tag wird von der Deutschen MS-Gesellschaft initiiert. Ist also ein Tag, an dem alle, die irgendwas mit MS zu tun haben, die Betroffenen, die Selbsthilfegruppen, die Kliniken, wir Ärzte, dazu aufgefordert sind, aufgerufen werden, sich irgendwas Besonderes einfallen zu lassen. Das kann eine Aktion sein, dass man zum Beispiel einen Spendenlauf veranstaltet. Das kann eine Vortragsrunde sein, dass in der Klinik verschiedene Referenten kommen und für Fragen offen sind, die die Patienten haben, oder kurze Vorträge halten. Das können kleinere Aktionen von Selbsthilfegruppen sein, dass sie sagen, wir machen einen Ausflug oder wir bieten irgendwas Besonderes an. Also da sind der Fantasie letztlich keine Grenzen gesetzt. Es gibt ein Motto, dieses Jahr ist es miteinander stark, stärker als Multiple Sklerose. Der Welt-MS-Tag verbindet, das ist das aktuelle Motto. Ist dieses Jahr ja ein bisschen schwierig geworden durch die Einschränkungen der Corona-Zeit. Das heißt, große Veranstaltungen können im Moment nicht stattfinden, sodass das dann eher kleinere, vielleicht auch individuelle Dinge sind. Es gibt nach wie vor den Aufruf für einen Spendenlauf, das kann man ja auch alleine machen, kann sich dann eine Online-Karte machen. Macht vielleicht nicht so viel Spaß, als wenn man in der Gruppe was macht. Also es wird dieses Jahr sehr eingeschränkt sein. Ja. Inwiefern die einzelnen Gruppen, vielleicht größere Vereinigungen wie die Amsel, es schaffen, dann Online-Veranstaltungen zu machen, Webinare zu machen, das muss man jetzt sehen, ob das alles so funktioniert. Das sind natürlich die, sagen wir jetzt, die Pharmafirmen anders aufgestellt. Die haben natürlich die Möglichkeit, jetzt sehr schnell solche Lösungen umzusetzen, bieten da dann vielleicht auch mal was an. Für die Selbsthilfegruppen ist es schwieriger, sowas auf die Beine zu stellen.
Ja, also ich denke auch gerade, wenn jetzt der Schwere, also der Gesundheitsgrad abnimmt und damit der Krankheitsgrad zunimmt, dann ist es ja auch schwierig, in die Praxis oder in dieses Zentrum zu kommen zu so einem Tag. Oder ist es dann trotzdem die Möglichkeit, dass sich der Patient dort aufgehoben fühlt und hinkommen kann? Weil es klingt für mich doch sehr als eine Gemeinschaft und dass der Patient, dass es wie nochmal so ein Auflebetag ist, so ein auch vielleicht ein Mutmachtag oder so.
Wo der Mutmachtag, man bekommt nochmal neue Impulse. Ja. Man muss ja sagen, dass insgesamt, ich sage jetzt mal die MS Society, wie es so schön heißt, oder Community, eine sehr aktive Gruppierung ist. Ja, hängt sicherlich oder ist sicherlich auch der Altersgruppe geschuldet, ja. Und der Tatsache, dass es eben eine chronische Erkrankung ist, das kennen wir ja von anderen chronischen Erkrankungen auch, dass da doch viele Menschen sehr aktiv sind, sich sehr mit der Erkrankung beschäftigen und auch dafür sorgen, dass eben Austausch und Hilfestellung für andere da ist, die da vielleicht nicht so aktiv sind. Und da stehen die Selbsthilfeverbände natürlich ganz oben mit dabei. Mhm. Auch eben Menschen zu versorgen und zu unterstützen, die es nicht so können. Ob das dann gemeinsame Ausflüge sind, die organisiert werden, wo Betroffene auch abgeholt werden, mitgenommen werden. Ob das Begleitungen sind in die Praxen, wenn jemand sagt, ich schaffe das nicht alleine, dahin zu gehen, dass er dann von der entsprechenden Gruppe gefahren wird oder begleitet wird. Das funktioniert sehr gut. Wir machen in der Praxis regelmäßig auch Patientenveranstaltungen, dass wir dann auch Vortragsreihen machen, die immer sehr gut besucht sind. Also das ist eine sehr aktive Gruppierung.
Also das klingt jetzt für mich doch sehr danach, dass der Patient aufgehoben sein kann, wenn er will. Er muss ja auch erstmal die Bereitschaft dazu haben, beziehungsweise die Krankheit annehmen und dann wissen, ah ja, ich kann da hingehen und weiß, dass ich da Unterstützung bekomme. Mhm.
Ja, denke, das ist so. Ich meine, die Aktivität heißt eigentlich auch, das merkt man schon, dass die Betroffenen ganz unterschiedliche Möglichkeiten eben nutzen. Wir Ärzte sind da ja nur ein kleiner Teil oder nur ein Teil der ganzen Geschichte. Ne? Mhm, ja. Medizinbetreuung vielleicht ein bisschen für die organisatorisch-soziale, wenn es um Hilfsmittel oder Pflegegrad oder Behinderungsgrad geht. Aber da ist ja noch viel mehr drumherum, die Hilfe im Alltag, die Auseinandersetzung mit Arbeitskollegen oder mit Arbeitgebern. Und dann nutzen die MS-Patienten oft auch eben viele andere Möglichkeiten, seien es die Plattformen, jetzt ihr Kongress zum Beispiel, oder die Firmen bieten eigentlich alle irgendwelche Plattformen an, wo MS-Patienten auch auf Informationen zugreifen können. Die Deutsche MS-Gesellschaft, Facebook, Instagram. MS ist da überall zu finden.
Ah ja, also da braucht der Patient keine Scheu zu haben und kann sich einfach im Internet schlau machen. Da gibt es ja auch die weitere Informationsquelle, die interaktive Kennenlern-Online-Plattform, MS Connect heißt sie. Und ist diese Plattform jetzt nur für die Patienten oder auch für die Angehörigen gedacht, um mehr darüber zu erfahren und damit die Familienmitglieder besser involviert sind und auch besser wissen, wie sie mit dem Patienten in der Familie umgehen?
Weil es ja, ist, diese Plattform kann jeder nutzen. Sie hat den Vorteil, dass man sich anmeldet. Also es ist jetzt nicht eine Plattform, wo man mal eben so drauf geht, sondern man meldet sich an und kann dann eben auch in seinem Profil entscheiden, ob man jetzt, ob der Name sichtbar ist oder nicht sichtbar ist, ob sichtbar ist, ob man MS-Betroffener ist oder nicht ist. Oder ich habe mich jetzt eben als Arzt da angemeldet. Das kann man dann jeweils entscheiden, ob die Community das sieht. Und dann gibt es Veranstaltungskalender, es gibt Gruppen, denen man wieder beitreten kann. Man kann Fragen posten und gucken, was man für eine Antwort bekommt. Mhm. Also das ist eine Austauschplattform. Ja.
Also das klingt ja auch sehr gut. Also ich glaube, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wenn du Betroffener bist, egal ob als Angehöriger oder Patient, du wirst auf jeden Fall im Internet eine Adresse, eine Möglichkeit finden, wo du mehr Informationen bekommst. Ansonsten schreibe einfach hier unter dieses Video und ich werde auch nochmal verschiedene Links hier drunter stellen dann, um dir näheren Zugang zu ermöglichen zu den ganzen Online-Sachen oder auch vielleicht Offline-Angebote, die es dort gibt. Genau, ja, da sind wir jetzt schon ziemlich fast am Schluss und da kommen wir dann nochmal zu dem MS Connect. Da gibt es nämlich auch die Thematik, die Achtsamkeit. Und die Achtsamkeit ist ja ein Wort, so wie die Leichtigkeit, die kommt mir gerade so vor in diesem Jahr ziemlich groß aktuell ist. Bedingt, warum auch immer. Und sie nimmt auf jeden Fall bei diesem MS Connect einen großen Raum ein und die Thematik heißt einen Extraraum und es wird der Workshop für achtsamkeitsbasiertes Training bei MS angeboten. Also das finde ich richtig toll. Es beinhaltet auch einen Perspektivenwechsel, um die Heilung dann auf eine andere Weise zu unterstützen. Also es gibt ja einmal die Weise als ich sag jetzt mal als Arzt und Schulmedizin oder sonstige Möglichkeiten und dann eben noch mal ich als Patient darf achtsamer mit mir umgehen.
Genau. Also letztlich muss man sagen, kann natürlich jeder Mensch davon profitieren, ja? Also wir alle könnten ein bisschen mehr Achtsamkeit vertragen, denke ich, in unserem Alltag. Jetzt speziell dieser Kurs ist eben achtsamkeitsbasiertes Training bei Multipler Sklerose. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ich sage jetzt mal leider, weil aktuell kann man sich für den Kurs nicht anmelden. Da muss man jetzt warten, bis sozusagen der nächste Kurs startet, was hoffentlich bald der Fall ist. Und dann sind es so verschiedene Kapitel, wo man erstmal eine Einführung in die Achtsamkeit, Achtsamkeitstraining bekommt. Was bedeutet es denn eigentlich? Was steckt denn da dahinter? Und dann eben auch Übungen angeboten werden und verschiedene Kapitel dann abgearbeitet werden. Und das ist sicher eine Sache, wo einfach jeder, ob MS betroffen oder nicht MS betroffen, ob krank in Anführungszeichen oder nicht krank, davon profitieren kann, wenn er sowas mal macht und sich darauf einlässt. Ja.
Ja, Achtsamkeit heißt ja auch, ich lebe bewusster, und bewusster Leben heißt ja, ich mache mir klarer, was ich denke und damit dann auch fühle, oder umgekehrt, was ich zu einem Thema fühle, wie ich es fühle und welche Gedanken dann daraus entstehen. Und damit entsteht ja dann auch immer die Handlung. Also wenn ich vorher immer alles schnell oder so gemacht habe oder oberflächlich oder wie auch immer, und jetzt darf ich mehr in die Achtsamkeit kommen, heißt auch erstmal, ich darf runterfahren. Ich darf manche Sachen langsamer machen. Ich darf vielleicht mehr Päuschen einlegen. Ich darf ja mein Leben ein bisschen umstellen und der Gegebenheit anpassen.
Genau. Also wir leben ja das hat sich einfach über die Jahrzehnte, Jahrhunderte so entwickelt, eher in einer Gesellschaft, die sehr schnell wertet, sehr schnell bewertet, ja. Und das ist eine der Grundlagen des Achtsamkeitstrainings, dass man erstmal wertungsfrei dran geht, nicht sagt, ich bin zu schnell oder ich bin zu langsam, sondern man sagt einfach, so und so ist es jetzt, ich fühle mich dabei gut oder eben nicht gut und dann eine Veränderung herbeiführt. Also es ist eine Perspektivenwechsel einfach auch auf die Dinge. Und das macht vieles oft leichter und man lernt viel über sich selbst.
Ganz genau, ja. Wunderbar. Ja, das ist ganz entscheidend, dass man die Situation annimmt, wie sie ist, nicht damit hadert, sondern
Genau.
sie ist jetzt so, und es ist mir als eine Aufgabe in diesem Leben gegeben worden, dass ich diesen Ist-Zustand habe, und damit darf ich jetzt lernen, umzugehen, dass es mein Leben trotzdem noch schön ist. Das Leben ist schön, von leicht war nie die Rede, ne?
Ja, genau.
Genau, und die Abschlussfrage wäre noch, hätten Sie noch ein paar Tipps vielleicht für Angehörige, Patienten oder auch für die Interessenten jetzt gerade am Anfangszustand oder im Anfangszustand? Weil ich habe das jetzt auch so bei meinem Mann festgestellt, also er hat kein MS, sondern Parkinson oder Demenz. Und wenn ich so rückblickend schaue, dann stelle ich fest, ich glaube, es fing schon so vor 10 Jahren an, als das ein oder andere schwieriger wurde, er nicht mehr so ins Laufen gekommen ist, er langsamer geworden ist. Und damals hat man es nicht verstanden. Da hat man dann gesagt, ja, du musst halt mal wieder ins Fitness gehen, du musst halt mal so machen oder geh halt mal aus dich raus oder keine Ahnung, irgendwas, ja. Also ich glaube, die Anfangszeit ist die schwierigste für
Die
die
ist die Schwierigkeit.
Angehörigen, glaube ich.
Genau, also sag mal, der Vorteil in Anführungszeichen einer MS-Erkrankung jetzt im Vergleich zum Parkinson ist sicher, dass es eben oft so einen akuten Beginn hat. Das heißt, den kriegt man oft mit. Es gibt auch schleichende Verläufe, also es gibt immer die Ausnahme von der Regel, aber an sich hat man erstmal einen sogenannten MS-Schub, das heißt, es fängt relativ akut an und dadurch haben wir eben auch die Möglichkeit, sehr früh die Erkrankung zu entdecken und dann auch früh mit einer Behandlung zu beginnen. Das war vor Jahren ganz anders. Früher hat man zugewartet, früher hat man dem Patienten ja noch nicht mal die Diagnose gesagt, sondern hat erstmal gesagt, könnte eine entzündliche Erkrankung sein, ja. Heute weiß man, je früher man beginnt mit der Behandlung, desto besser ist einfach auch die Chance, dass man den späteren Verlauf positiv beeinflusst. Also man macht eine sogenannte Frühtherapie. Und deshalb ist es auch wichtig, früh die Diagnose zu stellen mit allen Möglichkeiten, die man hat und die Patienten auch früh darüber aufzuklären und dann mit ins Boot zu nehmen. Und wenn Angehörigen auffällt, da stimmt irgendwas nicht, dann ist, aber auch das ist eigentlich so eine Lebensregel, die immer gelten soll, einfach ansprechen. Ja, also wir sind weniger mutig geworden, was das Thematisieren angeht, dass man sagt, mir fällt das und das auf. Ja, hat es was zu bedeuten, hat es nichts zu bedeuten, manchmal hat es auch nichts zu bedeuten. Aber man muss es erstmal thematisieren und ansprechen ohne Ängste.
Ja. Aber man muss erst mal dann darauf kommen, dass das sein könnte.
Ja, klar. Das
Das
ist,
ist.
wir haben ja auch, wir haben auch immer wieder mal Patienten, die Angst haben, sie könnten eine MS haben, weil sie einfach merken, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ja, und MS ist jetzt schon so ein Schlagwort, was relativ bekannt ist, gerade bei den jungen Menschen. Also es kommen auch viele oder werden auch vom Hausarzt geschickt, der einfach drauf schreibt, Abklärung MS. Und es hat überhaupt nichts mit MS zu tun, aber es gibt oft eben so unspezifische Symptome, es kribbelt oder irgendwas funktioniert nicht richtig. Und dann braucht man auch keine Angst zu haben, dann lässt man es halt abklären. Und wenn es keine MS ist, dann geht man beruhigt wieder aus der Praxis raus und sagt, okay, das ist es nicht. Und kriegt aber vielleicht auch eine Hilfestellung, was es stattdessen sein könnte.
Ja, genau, wunderbar. Also das heißt einfach,
Entschuldigung. Vor der Diagnose auch zu haben, das ist vielleicht auch sowas. Früher haben die Menschen gedacht, oh Gott, ich habe MS, ja, jetzt ist mein Leben vorbei sozusagen. Mhm. Das ist ja heute nicht mehr so, wir können es gut behandeln. Und deshalb brauchen wir auch keine Scheu zu haben, zum Arzt zu gehen und das abklären zu lassen.
Genau, das war jetzt nochmal eine wunderschöne Motivation für alle Angehörigen, Beteiligten, Interessenten, vor allen Dingen auch für die Patienten selbst, die jetzt mit zuhören, dass es wichtig ist, die Aufgabe, die Krankheit, den Ist-Zustand anzunehmen, sich dem zu stellen, und dann ist das Leben auf seine neue Weise wieder schön.
Genau.
Ja, zum Abschluss habe ich wie immer einen Impuls aus meinem Kalender. Und damit hat dann der Interviewpartner, in diesem Falle Sie, Frau Dr. Schlemisch-Paschen, heute das letzte Wort. Der Impuls für heute heißt: Entrümple deinen Rucksack.
Ja, das wäre schön, wenn wir das alle gut könnten. Ja, Simplify Your Life ist ja ganz ähnlich. Ja, also trägt viele, viele Päckchen mit sich rum, viele Pakete, und viele davon sind einfach unnötig, ja, wo man sich eben zu viel Kopf macht. Und es lohnt sich immer, sich mal die Zeit zu nehmen, zu sagen, okay, was ist für mich wirklich wichtig, was ist für mich wirklich relevant, was brauche ich eigentlich und was brauche ich nicht, ja, und sich dann auch davon zu trennen, von dem, was man nicht braucht.
Ja, genau. Und da sage ich immer so zu meinen Klienten, es ist ganz wichtig, dass man sich täglich ein Stimp gönnt, ein Stärkung im Nichtstun-Päuschen. Das heißt ja nicht, dass wir nichts tun, sondern uns einfach bewusster werden, was möchte ich heute wirklich machen, was brauche ich dazu, um das zu machen, und was war gestern und was kann ich davon abhaken und aus meinem Rucksack rausnehmen, damit wieder neues Platz hat.
Genau, das sind so Achtsamkeitsübungen zum Beispiel, genau, ganz hilfreich, wenn man jetzt nicht selber weiß, was soll ich jetzt machen mit meinem Päuschen, dann macht man so eine Übung und hört sich draußen die Vögel an oder lauscht auf irgendein Geräusch. Das sind manchmal ganz einfache Sachen, die Bahn bringen.
Genau, oder in den Wald gehen auch, ne? Dann hat man auch gleich die Erdung mit dabei und die frische Luft, und das ist ja das Geschenk Natur, ne? Also, ja, genau, schlechthin, gut hin. Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen, Frau Dr. Schlemisch-Paschen, für das interessante Interview zum Thema neuropathische Veränderungen, was nun, was tun. Also liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wenn du Fragen hast, dann kommentiere einfach dieses Video und du bekommst ganz sicher die richtige Antwort. Und ansonsten, wie gesagt, verlinke ich hier nochmal die eine oder andere Online-Seite, die jetzt dir gefallen ist, damit du es leichter hast mit dem Zugang. Ja. Herzlichen Dank und eine wunderbare Zeit.
Ja, alles Gute für Sie alle.